NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothe Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Merkel und Steinmeier im direkten Schlagabtausch. In gut 2 Stunden beginnt das mit Spannung erwartete Fernsehduell. Zivile Opfer in Kunduz. Die afghanische Untersuchungskommission bestätigt, dass bei dem umstrittenen Luftangriff der NATO nicht nur Kämpfer der Taliban getötet wurden, sondern auch 30 Zivilisten. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Gelb-Grün, der Koalitionspoker im Saarland, geht in die nächste Runde. Außerdem berichten wir über die tödliche Attacke 2er Jugendlicher auf einen Fahrgast der Münchner S-Bahn, über Krawalle und Ausschreitungen im Hamburger Schanzenviertel und am Ende unserer Sendung natürlich auch über den Sport am Sonntag. In knapp 2 Stunden geht es los. Das vielleicht spannendste politische Ereignis dieses Wahlkampfes, das Fernsehduell zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer Steinmeier. Es ist das einzige und die ARD überträgt den 90-minütigen Schlagabtausch ab 20.30 Uhr live aus den Studios in Berlin-Adlershof. Im Anschluss daran geht es in der Sendung Anne Will gemeinsam mit Studiogästen noch um die Frage, wer hat sich besser geschlagen und wie haben die Zuschauer das Duell empfunden. Und wir gucken jetzt mal voraus. Ich bin verbunden mit unserem Berliner Korrespondenten Dietmar Riemer. Und an ihn geht die Frage, welche Bedeutung hat dieses Duell für die Wahl in 2 Wochen? Ist es wirklich am Ende wahlentscheidend?
Ja, ob es wirklich am Ende wahlentscheidend ist, das weiß man nicht. Da darf man auch ein Fragezeichen machen. Aber es hat eine ganz große Bedeutung. Und zwar einfach deshalb, weil niemals werden ja von den beiden, also sowohl von der Kanzlerin als auch von ihrem Herausforderer, mehr Leute erreicht als bei dieser Gelegenheit. Man muss sich das mal überlegen. Also das waren beim Duell Schröder-Merkel damals über 20 Millionen Zuschauer. Und das ist ja wirklich eine ganze Menge. Und mittlerweile nach Umfragen haben 54% der Wahlberechtigten vor, sich das anzuschauen. Also und zwar haben sie es fest vor. Das ist wirklich viel. Und etwas anderes ist noch sehr wichtig für beide, aber fast noch wichtiger für Steinmeier als für Merkel. 40% der Wahlberechtigten wissen heute noch nicht, wen sie am 27. September wählen. Das heißt also, hier ist noch ein großer politischer Markt, der heute Abend erfolgreich bearbeitet werden kann.
Nun treffen Merkel und Steinmeier ja zum ersten Mal als direkte Konkurrenten aufeinander, nicht als Kanzlerin und Vizekanzler. Kommt es zu diesem erhofften harten Schlagabtausch oder wird das wieder Harmonie pur?
Also Harmonie pur wird das mit Sicherheit nicht, denn beide wollen ja auch nicht unterhalb der Erwartungen bleiben, die man zu Recht an sie stellt. Es wird hoffentlich ein harter Schlagabtausch, aber es wird eins sicherlich nicht, es wird nicht giftig. Also wer sich erhofft, dass da heute Abend auch sowas wie eine persönliche Abrechnung läuft zwischen den beiden, der wird sicher enttäuscht werden. Und zwar einfach deshalb, weil beide auch gar nicht der Typ sind, um so etwas vor laufenden Kameras zu machen. Beide sind ausgesprochene Verstandesmenschen, Realpolitiker. Und es wäre ja auch gar nicht glaubwürdig, wenn die jetzt übereinander herfielen, nachdem man ja 4 Jahre miteinander regiert hat. Also ich hoffe, es wird tatsächlich ein harter Schlagabtausch über die Frage, was soll nach dem 27. kommen. Völlig unglaubwürdig wäre ja, wenn man sich jetzt gegenseitig Vorhaltungen machte über die Politik der Vergangenheit.
Ein ganz kurzer Blick voraus. Ich weiß, das wird schwierig, aber wenn Sie eine Prognose machen müssten, wer hat den schwereren Stand, wer hat möglicherweise die besseren Chancen, können Sie sich da vorstellen, wer es leichter oder schwerer hat?
Ja, Angela Merkel hat es mit Sicherheit leichter und zwar aus 2 Gründen. Einmal ist sie die Regierungschefin, die Kanzlerin. Sie hat gute Umfragewerte im Rücken und dann kennt sie vor allen Dingen auch die Situation. Sie hat ja ein solches Spitzenduell mit Schröder schon einmal hinter sich gebracht und für Steinmeier ist es unendlich viel schwieriger, einfach deshalb, weil er muss heute Abend kommen. Er muss zeigen, dass er in der Lage ist, an die Werte von Angela Merkel ein bisschen heranzukommen. Also der muss es heute Abend zeigen.
Soweit Dietmar Riemer aus Berlin zu dem mit Spannung erwarteten TV-Duell Merkel-Steinmeier, das ab 20.30 Uhr live in der ARD übertragen wird. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist eines der Themen, das immer stärker ins Zentrum des Bundestagswahlkampfes rückt, vor allem nach dem umstrittenen Luftangriff auf einen von Taliban entführten Tanklastwagen bei Kunduz. Immer lauter werden Rufe nach dem Abzug der Bundeswehr, auch wenn Bundesverteidigungsminister Jung es bislang ablehnt, einen festen Zeitpunkt zu nennen. Ganz anders der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Mehr dazu aus Berlin von Bettina Altenkamp.
Die Weichen für den Rückzug stellen, lautet das Ziel. SPD-Kanzlerkandidat und Außenminister Frank-Walter Steinmeier will in der kommenden Legislaturperiode Vorbereitungen dafür treffen, dass die Bundeswehr aus Afghanistan abziehen kann. Nach einem Bericht des Spiegel wurde dazu im Auswärtigen Amt ein Strategiepapier erarbeitet. Der Titel: 10 Schritte für Afghanistan. Auf 2 Seiten werden darin konkrete und verbindliche Ziele für die künftige Aufbauhilfe formuliert. Diese Punkte werden wohl auch bei der nächsten Afghanistan-Konferenz eine Rolle spielen. Nach dem Plan Steinmeiers soll vor allem die Ausbildung der afghanischen Polizei vorangetrieben werden. In allen Distrikten des von Deutschland kontrollierten Nordens soll bis 2011, wie es heißt, eine angemessen ausgebildete Polizei existieren. Und für den Unruheherd Kunduz müssten sofort 1.500 zusätzliche Polizisten ausgebildet werden. Aktuell sind etwa 200 deutsche Armeeausbilder vor Ort im Einsatz. Nach dem 10-Punkte-Plan sollen es erheblich mehr werden. Genannt wird auch die erste Stufe eines möglichen Abzugs. Der Standort Faisabad soll bis 2011 faktisch aufgelöst und in ein Ausbildungszentrum für Sicherheitskräfte und Zivilverwaltung umgewandelt werden. Derzeit versehen dort 500 Bundeswehrsoldaten ihren Dienst. In dem Strategiepapier wird auch die heikle Frage thematisiert, wie mit den Taliban umgegangen werden soll. Die Antwort: Mitläufern müsse eine Möglichkeit gegeben werden, in die afghanische Gesellschaft zurückzukehren. Deutschland, so heißt es, sollte dafür einen internationalen Reintegrationsplan nach Kräften unterstützen und finanziell fördern.
Bei dem von der Bundeswehr angeforderten NATO-Luftangriff auf 2 von den Taliban entführten Tanklastern in Kunduz sind nach Angaben einer von Präsident Karzai eingesetzten Untersuchungskommission 30 Zivilisten getötet worden. Das wurde am Nachmittag bekannt. Das Bundesverteidigungsministerium hatte nach dem Luftangriff noch erklärt, man habe keine Erkenntnisse, dass Zivilisten ums Leben gekommen seien. Jochen Meyer fasst den Bericht zusammen.
Die afghanische Untersuchungskommission zu dem Bombardement von Kunduz hat ihre Arbeit abgeschlossen. Der Bericht ist an Präsident Karzai übergeben. Einem Mitglied des Gremiums zufolge steht nun fest, 30 Zivilisten sind bei dem von der Bundeswehr angeforderten Luftangriff getötet worden. In einem gemeinsamen Interview mit dem ARD-Hörfunk- und Fernsehstudio Südasien in Kabul sagte Kommissionsmitglied Mohammedullah Baktash aber auch, die Mehrzahl der Opfer seien Taliban-Kämpfer gewesen.
Die Gesamtzahl der Toten und Verletzten ist 119. 49 bewaffnete Taliban und 20 unbewaffnete Taliban sind getötet worden. Die Zahl der Opfer unter den Dorfbewohnern beträgt 30.
Auch wenn bei dem Luftangriff Unbeteiligte ums Leben kamen, Baktash nahm die Bundeswehr in dem Interview ausdrücklich in Schutz. Die Verantwortung liege, so das Kommissionsmitglied wörtlich, eindeutig bei den Taliban.
Ich denke, dass nicht nur die deutschen Truppen, sondern alle Regierungs- und internationalen Truppen so gehandelt hätten, wenn sie sich einer solchen Terroristengruppe gegenübergesehen hätten. Wenn diese Tanklastzüge in den Händen des Feindes geblieben wären, hätten die sie für terroristische Absichten genutzt.
Die Taliban hatten die 2 Lastwagen in der Provinz Kunduz entführt. Als sie in einem Flussbett feststeckten, sprengten Kampfjets die Tanker in die Luft. Angefordert hatte den Angriff die Bundeswehr. Wie die ARD bereits am Freitag vorab berichtet hatte, kommt die Kommission auch deshalb zu ihrer, die Deutschen, entlastenden Grundhaltung, weil das Bombardement nicht im bewohnten Gebiet stattfand. Die nächsten Häuser seien mindestens 3 Kilometer entfernt gewesen. Allerdings hatte das Bundesverteidigungsministerium zuletzt viel Kritik dafür einstecken müssen, dass es sich zunächst weigerte, von getöteten Zivilisten zu sprechen. Den afghanischen Untersuchungsergebnissen zufolge starben nun aber durchaus Unbeteiligte. Und zwar Dorfbewohner, die sich in der Nähe der Tanke aufhielten, als der Luftschlag erfolgte.
Warum waren die Menschen dort? Sie sind von den Taliban angelockt oder betrogen worden. Oder sie wurden gezwungen. Oder sie gingen nur dahin, um das Benzin aus den Tanklastzügen zu stehlen.
Präsident Hamid Karzai hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben. Nun hat sein Büro den Abschlussbericht auch erhalten. Interessant dürfte sein, wie der Präsident auf den Schriftsatz reagiert. Der nämlich hatte die Deutschen für den Angriff zuletzt in einem Interview heftig kritisiert und von groben Fehlern bei der Beurteilung der Lage gesprochen.
Bei dem Luftangriff in Kunduz kamen auch Zivilisten ums Leben und der Streit über den Sinn und die Dauer des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan ist längst voll entbrannt. Welche Perspektive gibt es für Afghanistan? Welche Strategie verspricht Erfolg? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von unserem Korrespondenten Kai Küstner.
Afghanistans Präsident Hamid Karzai ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden, aus vielerlei Gründen. Einer davon ist der Untersuchungsbericht zum Bombardement von Kunduz. Da hatte der Präsident noch vor wenigen Tagen die Deutschen in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro verbal regelrecht ausgepeitscht. Die Bundeswehr hätte die Lage vollkommen falsch eingeschätzt. Jetzt stellt sich ein Mitglied eben jener Untersuchungskommission, die er selber eingesetzt hatte, vor deutsche ARD-Mikrofone. Und vor die Bundeswehr, die zuletzt nicht nur von seinem Präsidenten verprügelt wurde. Verantwortlich für den Vorfall, sagt das Kommissionsmitglied, seien definitiv die Taliban gewesen. Nun ist das überhaupt kein Grund für die deutschen Militärs, sich beruhigt in den Schreibtischsesseln oder in den Feldbetten Afghanistans zurückzulehnen. Derselbe Mann spricht von 30 getöteten Zivilisten. Bisher hatte sich das Verteidigungsministerium schwer getan, auch nur einen einzigen einzuräumen. Obwohl alles darauf hindeutete, dass auch unbeteiligte Dorfbewohner sich in der Nähe der Tanker aufhielten, als das von den Deutschen angeordnete Bombardement erfolgte. Für ihre Informationspolitik in Sachen Afghanistan ist das Ministerium in der Vergangenheit zu Recht oft gescholten worden. Eine wesentlich bessere Figur macht es auch heute nicht. Deshalb jedoch die in stetigen Wellen wiederkehrende Abzugsdebatte wiederzubeleben, ist die vollkommen falsche Reaktion. Wenn es eine Lehre aus dem Luftangriff von Kunduz zu ziehen gibt, dann die, wie dringend Afghanistan die internationalen Truppen braucht. Möglicherweise sogar noch mehr davon. Die Entführung der Tanklaster verdeutlicht doch nur eins, wie stark die Taliban mittlerweile auch im Einflussbereich der Bundeswehr im Norden geworden sind. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, welche Fehler da in den letzten Jahren gemacht wurden. Fest steht, wenn wir die Afghanen mit diesem Extremistenproblem alleine lassen, versinkt das Land in einer ähnlichen Orgie der Gewalt und des Chaos wie in den 90er Jahren. Genauso wenig wie dies haben die Afghanen Diskussionen über einen Abzugszeitplan verdient. Die Taliban dürften sich vergnügt die Hände reiben, welch wunderbarer Propagandastoff ihnen da aus deutschen Landen und von fast allen Parteien geliefert wird. Können Sie den Afghanen damit doch unter die Nase reiben? Wir haben es ja schon immer gewusst, auf den Westen könnt ihr euch nicht verlassen. Der ist bald wieder weg, also stellt euch besser darauf ein, dass wir bald wieder da sind. Mit Debatten über Rückzugspläne drohen die Deutschen das Vertrauen der Afghanen, das sie im Moment und trotz Kunduz noch genießen, zu verspielen. Ausgerechnet jetzt, wo Obama in einer vielleicht letzten Anstrengung versucht, das Schicksal doch noch zu wenden. Ausgerechnet jetzt, wo er dafür die Unterstützung der Bündnispartner bräuchte. Ausgerechnet jetzt, wo Afghanistan sich durch eine von Betrugsvorwürfen geprägte Nachwahlphase quält und die Hilfe des demokratischen Westens dringend nötig hätte, blüht in Deutschland die Abzugsdebatte wieder auf. Das kann für Afghanistan verheerende Folgen haben.
Kai Küstner kommentierte. Es ist 18.43 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nach der Tötung eines 50-jährigen Mannes auf einem Münchner S-Bahnhof ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die mutmaßlichen Täter wegen Mordes. Es sind zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren. Sie hatten gestern den Münchner Geschäftsmann zu Tode geprügelt, nachdem er sich schützend vor mehrere Kinder gestellt hatte, die von den Jugendlichen bedroht wurden. Aus München berichtet Henning Pfeiffer.
Der Geschäftsmann hatte bereits auf einem Bahnsteig in der Münchner Innenstadt beobachtet, wie drei heranwachsende vier Kinder und Jugendliche eingeschüchtert und versucht hatten, Geld von ihnen zu erpressen. Als es die ersten Schläge setzte, stellte sich der 50-Jährige schützend vor die Opfer. Gemeinsam stiegen sie in eine S-Bahn. Zwei der drei Täter nahmen denselben Zug und pöbelten während der Fahrt weiter. Der Mann bot den verschreckten 13- bis 15-jährigen Buben und Mädchen an, zusammen mit ihm im Bahnhof Solln auszusteigen. Gleichzeitig verständigte er über sein Handy die Polizei. Auch die beiden 17- und 18-jährigen Männer verließen in Solln die S-Bahn. Noch auf dem Bahnsteig griffen sie den Geschäftsmann an, schlugen und traten auf ihn ein. Die Kinder, so der Leiter der Münchner Mordkommission Markus Kraus, konnten nicht eingreifen.
Sie haben noch versucht einzuwirken und Hilfe zu rufen. Letztlich war das aber alles so schnell und waren die Dritte und der Angriff auch so massiv, dass es für diese vier Jugendlichen nicht möglich war, dies in irgendeiner Form zu verhindern.
Der 50-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde bewusstlos. Ein Passant führte erste Wiederbelebungsmaßnahmen durch, die ein Notarzt fortsetzte, vergeblich. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus. Die beiden Täter hatten sich in einem Gebüsch versteckt, weil ein Zaun die weitere Flucht verhindert hatte. Eine Beamtin der Bundespolizei trieb die Männer aus dem Gebüsch, sie wurden festgenommen. In der Vernehmung räumten sie ein, sie seien an Auseinandersetzungen beteiligt gewesen, ansonsten schweigen sie. Laurent Lafleur von der Münchner Staatsanwaltschaft legt den beiden Männern gemeinschaftlichen Mord zur Last.
Der Anlass für diese völlig sinnlose Prügelei war ganz offensichtlich, dass der Getötete sich vorher noch einmal vorbildlich und in ganz besonderer Art und Weise in der S-Bahn zwischen die beiden Beschuldigten und die vier, Herr Kraus hat von Jugendlichen gesprochen, ich glaube der Begriff Kinder trifft es fast noch besser, die sind zwischen 13 und 15 und sehen auch äußerst kindlich aus. Er hat sich dazwischen gestellt und genau deswegen sollte er verprügelt werden, sollte geschlagen werden, sollte getreten werden. Und wir gehen beim derzeitigen Stand davon aus, dass sie jedenfalls billig den Kauf genommen haben, dass er stirbt.
Die beiden Deutschen mit den Vornamen Markus und Sebastian haben weder Berufe noch haben sie Ausbildungen abgeschlossen. Der 18-Jährige hat nach einem Raub einen vierwöchigen Jugendarrest gerade erst hinter sich. Der ein Jahr Jüngere ist bisher nur wegen Diebstählen aufgefallen. Bei dem 17-Jährigen wird das Jugendstrafrecht angewendet, bei dem Älteren wird das Strafverfahren zeigen, ob er als Erwachsener verurteilt wird. Die bayerische Justizministerin Beate Merk hat den Fall zum Anlass genommen, Forderungen aus Bayern zur Verschärfung des Jugendstrafrechts zu erneuern.
Wir haben unter anderem gefordert, dass ab 18 grundsätzlich Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden muss. Das heißt, nur in Ausnahmefällen das Jugendstrafrecht noch beigezogen werden kann. Wir haben weiterhin gefordert, dass die Höchststrafe im Jugendstrafrecht erhöht wird, von 10 Jahren jetzt auf dann 15 Jahre. Das sind zum Beispiel die ganz wichtigen Forderungen, die auch in diesem Fall unter Umständen in Betracht kämen.
Angesichts ähnlich brutaler Vorfälle aus der Vergangenheit geht in München die Frage um, wie groß die Gefahr ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln Opfer eines Verbrechens zu werden. Laut Polizei ist es sogar wieder sicherer geworden. Die Zahl der Gewalttaten in U- und S-Bahnen seien zuletzt stark zurückgegangen. Dem Opfer von Sollen wird das aber nicht mehr helfen.
Tausende Menschen haben am Wochenende meist friedlich gegen Aufmärsche der rechtsextremen NPD protestiert. Allein in Hannover gingen rund 3000 Menschen auf die Straße. In Hamburg waren es 2700. Dort kam es jedoch am Rand der friedlichen Demonstration zu schweren Ausschreitungen. Das war in der Nacht von Freitag auf Samstag. In der vergangenen Nacht gab es erneut Krawalle, dieses Mal nach einem zunächst friedlichen, linksalternativen Straßenfest im Schanzenviertel. Es gab zahlreiche Verletzte und etliche Festnahmen. Rainer Glitz berichtet von der Pressekonferenz der Hamburger Polizei.
Unter den feiernden Massen im Schanzenviertel waren bereits am frühen Abend viele jüngere Schwarzgekleidete mit Sonnenbrillen. Auf rund 1500 gewaltbereite Linksautonome schätzte die Hamburger Polizei das Potenzial ein. Mit steigendem Alkoholpegel war die kritische Masse eigentlich schon um 22 Uhr erreicht. Doch es blieb bis etwa 1 Uhr nachts ruhig. Innensenator Christoph Ahlhaus hatte dafür eine Erklärung.
Es ist schon bemerkenswert, dass es zu beobachten gab, dass es offensichtlich doch auch eine Gruppe gibt, die durchaus zur aktiven Klientel dort gehört, die versucht hat, zumindest bis 1 Uhr auch erfolgreich versucht hat, Krawalle zu verhindern, haben sogar Barrikaden wieder weggeräumt, haben also alles versucht, keinen Anlass zu bieten, damit Polizei einschreiten kann.
Das mussten die 2000 Beamten aus mehreren Bundesländern dann aber doch, als sich das Szeneviertel langsam leerte gegen 1 Uhr nachts, rottete sich ein harter Kern von Vermummten auf einer Kreuzung zusammen. Das Ziel der 200 Linksautonomen war eine nahegelegene Wache. Polizeisprecher Ralf Meyer.
Diese Personengruppe hatte das Kommissariat 16 angegriffen, zum Teil entglast. 6 Scheiben wurden entglast. Mit einem Verkehrsschild wurde ein Fenster aufgehebelt. Es wurden mehrere Böller hineingeworfen. Einige, die im Umfeld waren, haben sich den Helm aufgesetzt und sind dieser Gruppe, die dann in Richtung Piazza geflüchtet ist, gefolgt.
Und zwar mit Unterstützung von mehreren Wasserwerfern. Die Piazza, ein neu gestalteter Platz direkt an dem autonomen Veranstaltungszentrum Rote Flora, wurde geräumt. Die Angreifer, die sich unter das Publikum gemischt hatten, bewarfen die Polizisten mit Steinen und Flaschen. Sie plünderten 2 Elektrogeschäfte und zündeten insgesamt 6 Autos an. 47 Randalierer wurden festgenommen. 28 Beamte wurden verletzt, aber auch 19 Passanten, die meisten durch Flaschenwürfe. Es war die zweite Krawallnacht in Hamburg. Bereits am Freitag gab es während einer NPD-Kundgebung Scharmützel zwischen Polizisten und Linksautonomen. Höhepunkt: ein Angriff mit Gehwegplatten und Eisenstangen auf einen Streifenwagen, obwohl darin ein Beamter saß. Polizeieinsatzleiter Peter Born.
Und dieser Kollege hat dann in dieser Situation einen Warnschuss abgegeben. Glücklicherweise war der Kollege so besonnen, dass er nur einen Warnschuss abgegeben hat. Er hätte von der rechtlichen Situation her und auch von der Lebenssituation, in der Kollege dort gestanden hat, durchaus gezielt schießen können.
Innensenator Ahlhaus lobte heute seine Beamten nach dem einsatzreichen Wochenende und ein bisschen auch sich selbst. Die Strategie Deeskalation durch Stärke sei aufgegangen, so der CDU-Politiker.
Im Saarland wird zurzeit fleißig sondiert. Nachdem die bislang regierende CDU bei der Landtagswahl vor 2 Wochen die absolute Mehrheit verlor, gibt es rein rechnerisch 3 Möglichkeiten. Eine große Koalition, die keiner wirklich will. Schwarz-Gelb mithilfe der Grünen oder Rot-Rot mithilfe der Grünen. Heute trafen sich SPD und Linke zu einem ersten Gespräch. Den Koalitionspoker an der Saar erklärt Uli Haug.
Am Donnerstag haben SPD und Grüne im Saarland bereits die ersten Sondierungsgespräche geführt. Am Sonntagnachmittag trafen sich SPD und Linkspartei. Insbesondere bei der Bildungspolitik herrscht bei den 3 Parteien aus dem linken Lager weitgehend Einigkeit, so der Saar-SPD-Chef Heiko Maas.
Wir sind uns in den inhaltlichen Fragen, die wir angesprochen haben, weitestgehend einig. Allen Politikbereichen, über die wir heute geredet haben, insbesondere im Bildungsbereich. Keine Schulschließung, eine Reform des G8, den Ausbau von echten Ganztagsschulen und die Abschaffung von Studiengebühren. Ich sage aus aktuellem Anlass dazu, wir wollen die finanziellen Mittel auch ersetzen, die der Universität ausfallen. Und zwar so, dass sie nur zur Verbesserung von Studium und Lehre genutzt werden können.
Das Saarland ist mit über 10 Milliarden Euro verschuldet. Problematisch deshalb zum Beispiel die Finanzierung von Bildungsreformen. Entsprechend schnell war die desolate Haushaltslage ein Thema der Gespräche. Linken-Chef Oskar Lafontaine forderte zur Lösung der Finanzprobleme die Abkehr von Steuersenkungsplänen auf Bundesebene. Sonst, so Lafontaine, würde sich die katastrophale Lage der Landesfinanzen noch weiter verschlechtern.
Das, was CDU und FDP auf Bundesebene versprechen, ist regelrecht absurd. Ebenso wie die Schuldenbremse absurd ist. Man kann nicht mit dem Kopf gegen die Wand springen, egal wie die Partei sich nennt.
Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller suchte bereits am Freitag gemeinsam mit den Grünen nach Möglichkeiten für eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Ein Angebot an die Ökopartei: die Abschaffung der von ihm eingeführten Studiengebühren.
Für uns sind die Studiengebühren in erster Linie ein Instrument zur Verbesserung der Qualität der Lehre. Und wenn alternative Möglichkeiten anstelle von Studiengebühren zur Finanzierung angeboten und gesucht werden, sind wir bereit, darüber zu diskutieren.
Über weitere Einzelheiten wurde zwischen Union und Grünen Stillschweigen vereinbart. Die Grünen werden aus beiden politischen Lagern umworben. Denn sie können den Ausschlag geben, ob es an der Saar künftig Rot-Rot-Grün oder Jamaika geben wird. Nach den ersten Gesprächsrunden mit SPD und CDU pokert Grünen-Chef Hubert Ulrich allerdings noch weiter. Eine Tendenz ist zumindest öffentlich nicht erkennbar.
Wir haben sehr intensiv diskutiert und wir sind jetzt so verblieben, dass wir das alles jetzt nochmal rückkoppeln in unseren eigenen Reihen und nächste Woche die Dinge noch einmal vertieft weiter diskutieren werden.
Am kommenden Donnerstag gehen die Sondierungsgespräche der Parteien im Saarland weiter. Vielleicht lässt sich dann nach der 2. Runde ein Trend erkennen, ob das Saarland künftig von einer Rot-Rot-Grünen oder einer Jamaika-Koalition regiert wird.
China und die Welt, Wahrnehmung und Wirklichkeit. Unter diesem Motto stand eine Tagung der Frankfurter Buchmesse, die sie gemeinsam mit dem diesjährigen Partnerland China einen Monat vor Beginn der Messe veranstaltete. Eine Veranstaltung, auf der es bereits gestern zum Eklat kam, als die chinesische Delegation den Saal verließ, weil sie sich nicht mit 2 regimekritischen Autoren auseinandersetzen wollte. Die Wogen schwappten hoch. Auch der 2. Tag dieses Symposiums brachte kaum Entspannung. Aus Frankfurt berichtet Marius Kaller.
Die Gräben waren tief zwischen der offiziellen chinesischen Delegation und den anwesenden Kritikern und Dissidenten. Nach der Einladung, Ausladung und Wiederzulassung kamen auch Dai Jing und Bei Ling nach Frankfurt. Aber wer gedacht hatte, nun sei der Weg für eine friedliche Veranstaltung geebnet, hatte sich getäuscht. Als die missliebige Umweltaktivistin Dai Jing sich mit einem Grußwort einschaltete, verließ die chinesische Delegation den Saal. Buchmessendirektor Jürgen Boos musste einen Kniefall vor den chinesischen Mitveranstaltern machen und sich öffentlich entschuldigen.
Wir haben uns gerade zusammengesetzt und besprochen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Ich habe verstanden, dass unser Partner verärgert war. Verärgert war, dass wir das Programm eigenmächtig geändert haben. Und dafür muss ich mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen bei meinem Partner, dass ich ihn nicht mit ihm gesprochen habe.
Die Veranstaltung konnte weitergehen. Es gab durchaus informative Präsentationen auf dem Podium. So wurden relativ ungeschminkt die ökologischen Probleme Chinas benannt. Doch wenn bei Themen wie diesen durchaus Problembewusstsein und Diskussionsbereitschaft herrschte, endete dies sofort bei Themen wie Presse und Meinungsfreiheit. Bei Lin, der in den USA lebt und nicht mehr nach China einreisen darf, erzählte von seiner Verhaftung und er erzählte, wen er auf der Veranstaltung in Frankfurt wieder traf. Ich bin verhaftet worden vom Amt für Staatssicherheit und dem Pekinger Presseamt. Und einem derjenigen, die mich damals verhaftet haben, bin ich hier wieder begegnet. Denn er ist ein offizieller Teilnehmer des heutigen Kongresses. Ich habe auch noch keinen offiziellen Teilnehmerausweis und weiß nicht, ob ich den Status eines offiziellen Teilnehmers erhalte. Ich hoffe aber, dass die Organisationen in China verstehen, dass sie sich dem künstlerischen freien Ausdruck entgegenstellen. Das ist einfach eine falsche Verhaltensweise. Aber es wurde überdeutlich, dass ein Wandel auf zähe Hindernisse stößt. Dai Jing gilt als mutige Frau, die sich auch von Drohungen und Reglementierungen nicht einschüchtern lässt. Anders als Beilin muss und will sie wieder nach China zurückkehren. Auch wenn sie in Frankfurt nicht mit Kritik an der Regierung sparte. Ich habe keine Angst. Es hat schon genug Maßnahmen gegen mich gegeben. Und ich habe auch nichts mehr, was ich verlieren könnte. Doch auch wenn Dai Jing einen Hoffnungsschimmer sieht, auf dem Frankfurter Symposium wurde auch klar, dass es in 4 Wochen auf der Buchmesse 2 Chinas geben wird. Das offizielle und das kritische.
Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Und das heißt heute Formel 1, Tennis, Basketball und ganz viel Fußball mit Thorsten Ahles aus unserer Sportredaktion.
Und wir schauen natürlich direkt in die Fußball-Bundesliga, denn da läuft die letzte Partie des 5. Spieltags. Der Tabellenletzte, Köln und Schalke 04 stehen sich da momentan gegenüber. Gespielt sind rund 70 Minuten und die Gäste aus Gelsenkirchen führen aktuell mit 2:1. Im Westduell zwischen Köln und Schalke also 3 Tore bisher. Keine Treffer gab es heute im Nordduell zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Einzelheiten von Heiko Neugebauer.
21 Gegentore hatten die Hannoveraner in den letzten 5 Spielen in Bremen kassiert. Demzufolge war Andreas Bergmann froh, dass diesmal keines fiel. Hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war der Trainer der 96er obendrein. Das verhielt sich bei seinem Gegenüber Thomas Schaaf natürlich etwas anders. Giftigkeit, Klarheit und die nötige Ruhe vermisste der Werder-Trainer bei seinem Team, das erst im 2. Durchgang zu Tormöglichkeiten kam. Aber sowohl Mertesacker als auch Pizarro, Marin und Borowski scheiterten entweder an der nötigen Präzision oder aber an Torhüter Fromlowitz, der den erkrankten Robert Enke glänzend vertrat. Mit etwas Glück hätten die Niedersachsen bei der einen oder anderen Kontersituation dieses Spiel sogar gewinnen können.
So viel aus der 1. Liga. In der 2. Bundesliga hat der FC St. Pauli die Tabellenführung zurückerobert. Die Hamburger gewannen am Nachmittag beim FSV Frankfurt mit 3:2. Außerdem verlor Aachen in Oberhausen mit 0:1 und Paderborn unterlag bei Union Berlin 4:5. Verloren hat auch Eintracht Braunschweig in der 3. Liga und zwar mit 0:2 in Unterhaching. Formel 1-Pilot Rubens Barrichello hat den großen Preis von Italien gewonnen. Sein Teamkollege Jenson Button machte auf Platz 2 den Brawn-Doppelsieg perfekt. Bester Deutscher war Adrian Sutil. Von Platz 2 ins Rennen gegangen wurde er im Force India am Ende 4.
4. Platz ist super Resultat. Auf einer Seite ein bisschen schwieriges Rennen gewesen, weil ich die ganze Zeit hinter Raikkonen gesteckt habe und ihn einfach nicht überholen konnte. Letztendlich ja, mussten wir uns mit dem 4. Platz zufrieden geben und das war dann auch okay so.
Adrian Sutil nach seinem 4. Platz in Monza in der WM-Gesamtwertung führt weiterhin Jenson Button vor Rubens Barrichello. Sebastian Vettel, der heute in Monza 8. wurde, hat als 3. 26 Punkte Rückstand. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Polen ihr 2. Zwischenrundenspiel verloren und steht vor dem Aus. Gegen Mazedonien hieß es für die DBB-Auswahl am Ende 75:86. Für Bundestrainer Dirk Bauermann lagen die Gründe auf der Hand.
Ich glaube, wir haben im ganzen Spiel keine Sicherheit gefunden. Die Jungs haben alles versucht, aber es war ein bisschen unglücklich, was wir versucht haben und wir haben nie wirklich einen Rhythmus gefunden heute. Ich glaube, dass die Möglichkeit, unter die ersten 8 zu kommen, vielleicht auch den einen oder anderen übermotiviert dadurch gelähmt hat.
In ihrem letzten Zwischenrundenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Dienstag auf Kroatien und muss dann unbedingt gewinnen, um sich noch Hoffnungen aufs Weiterkommen machen zu können. Ein Ergebnis aus der Handball-Bundesliga, da hat die SG Flensburg-Handewitt am 2. Spieltag in Magdeburg knapp mit 29:28 gewonnen. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Hamburg Freezers ihr Heimspiel gegen Krefeld mit 0:3 verloren. Tabellenführer Köln gewann gegen Straubing mit 3:2 nach Penaltyschießen. Und Titelverteidiger Deutschland hat bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Stuttgart vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Nach dem 3:1 Auftaktsieg gegen Frankreich behielt das Team um den dreifachen Europameister Timo Boll gegen Dänemark mit 3:0 die Oberhand. Und durch das zeitgleiche 3:0 Frankreichs gegen Spanien ist Deutschland nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in der Gruppe zu verdrängen.
So viel vom Sport mit Thorsten Ahles und damit endet das Echo des Tages an diesem Sonntag. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend oder auch einen spannenden mit dem Fernsehduell. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Gerwald.